schon vom Balkon von der Wohnung aus welche gesehen, weil wir hier im Außenrand wohnen. Sie kamen im Verhältnis sehr dicht an die Häuser ran. Ja, natürlich sieht man, wo sie gewesen waren, ne? Kaputter Rasen und so weiter, aber... Ja, es ist für ein Wohngebiet ein bisschen reichlich dicht.
Die wühlen die Grasnarbe auf und suchen wahrscheinlich Futter, Insekten oder was sie da alles so wegfressen.
Die können schlecht unterscheiden zwischen da, wo sie dürfen und ne.
Wenn wir spazieren gehen am Hafen, am Uferweg, dann sieht man natürlich auch, sind die nur in der Dämmerung, frühmorgens oder spätabends, und am Tag sieht man die nicht.
Das war sicher nicht schwer zu erraten. Um Schafe ging es natürlich nicht, sondern um Wildschweine. Es geisterte ja schon durch die Medien, dass diese immer häufiger in menschlichen Siedlungen auftauchen und mancherorts sogar zu einer regelrechten Plage werden. Auch in Rostock und in den angrenzenden Gemeinden kann zumindest ein Teil der Bevölkerung ein Lied davon singen, wie es dazu kommen konnte und vor allem, wie man hier in Rostock versucht, weniger Schwein zu haben. Darüber wollen wir uns mit einem echten Kenner unterhalten, und zwar mit Herrn Dr. Hinrich Zoller vom Institut für Zoologie der Universität Rostock. Einen schönen guten Abend, Herr Zoller.
Schönen guten Abend.
Sie sind Biologe und auch Jäger, heute aber gar nicht in Grün. Normalerweise tragen die Jäger ja immer Jägergrün.
Naja, ist es zwar meistens so, aber in diesem Fall habe ich jetzt eine braune Lederhose an und das geht ja auch.
Wie kommt man eigentlich zu dem Thema Wildschweine?
Ja, also ich wurde von Rostock direkt darauf angesprochen, da ich mich vorher mit Telemetrie und eben Wildbiologie befasst habe, in diesem Fall aber mit Fuchs und Marderhund. Und von daher war dann halt eben Rostock bekannt, dass ich mich mit sowas befasse. Und deswegen, weil Rostock diese Probleme hat, wurde ich eben darauf angesprochen, ob ich das eventuell irgendwie in Angriff nehmen könnte.
Biologie hatten Sie in Rostock studiert, ne?
Mit genau.
Spezialisierung Zoologie, ne?
Genau.
Ja, was kann man denn zum Wildschwein überhaupt sagen? Viele kennen die Wildschweine sicher so aus Kinderbüchern. Manch einer hat vielleicht so ein Tier auch schon mal im Tierpark gesehen. Wo kommen die eigentlich her? Sind die hier schon immer heimisch gewesen in unserer Region?
Ja, also Wildschweine sind seit den glazialen Ereignissen, also nach der Eiszeit, eigentlich immer hier gewesen. Ursprünglich eigentlich ein reiner Waldbewohner, aber basierend darauf, weil halt eben der Wald eben immer weniger wurde, und da sie sehr anpassungsfähig sind, sowohl von der Nahrung als auch eben vom Habitat, ist es so, dass die sich eben ja komplett eben in Deutschland und ganz Europa wieder verbreitet haben, so muss man das sagen.
Gibt es da eigentlich noch Unterschiede in Europa? Unterschiedliche Wildschweinrassen, kann man sowas sagen?
Nee, nein. Also wir haben in Europa das Wildschwein, also Sus grova, und ja, also
und das ist einheitlich. Das ist sieht genauso aus in Russland wie in Spanien und
ganz genau. Es gibt eventuell ein bisschen Größenunterschiede, das hängt eben immer davon ab, wie die Nahrungsgrundlagen sind.
Jetzt gibt es natürlich auch eine Verwandtschaft zum Hausschwein. Wie ist das dazu eigentlich gekommen?
Na, das
Kann man
Haus,
da ein bisschen was zu sagen?
Ja, natürlich. Also, das Hausschwein basiert auf dem Wildschwein. Es ist einfach nur dementsprechend hingezüchtet worden, und es ist auch überhaupt kein Problem, Wildschwein und Hausschwein zu kreuzen. Also die sind komplett zueinander.
Gibt es eigentlich ganz große Unterschiede auch in den Verhaltensweisen zwischen diesen beiden Biestern?
Ja, selbstverständlich. Die Hausschweine sind ja nun schon seit einigen tausend Jahren domestiziert. Und ansonsten vom Verhalten her, gut, also sie sind natürlich deutlich zahmer, aber so unterscheiden sich sonst nicht wirklich.
Wenn man jetzt Hausschweine in die Wildnis entlassen würde, könnten die da klarkommen?
Ja, auf alle Fälle. Also das ist eine Frage halt, wie sie sich dann eben an die natürlichen Verhältnisse wieder anpassen. Aber grundsätzlich dürfte das kein Problem sein, weil die würden sich wie Wildschweine dann auch wieder verhalten und sich mit denen auch wieder paaren.
Und das Fell, das sie offensichtlich verloren haben, so über die Jahre der Domestizierung, das fehlt dann auch nicht. Das haben wir auch kein Problem mit, oder?
Ja, die werden wahrscheinlich etwas anfälliger im Winter sein als die Wildschweine, weil ihnen eben dieses Fell fehlt. Aber ansonsten müssen die es eigentlich hinkriegen.
Mhm. Dann erübrigt sich wahrscheinlich auch die Frage, ob ein Wildschwein anders grunzt als ein Hausschwein. Wir haben das Grunzen hier mal aufgenommen. Vielleicht können Sie mal raten, ob das von einem Hausschwein oder von einem Wildschwein ist.
Ja, also das hätte ich jetzt mal ganz klar zu einem Hausschwein gesteckt.
Die Hintergrundgeräusche, die haben es verraten, aber wir wollen uns hier ein bisschen in Stimmung bringen, deswegen dieser kleine Einspieler. Ich vermute, da gibt es keine großen Unterschiede.
Nein, also diese Geräusche, die man eben gehört hat, die kann man genauso gut auch ein Wildschwein machen.
Als Jäger, gut, das muss ich vielleicht auch nochmal fragen. Ist es wichtig als Jäger eigentlich, denn Sie sind ja Jäger, glaube ich, ne?
Ja.
Ist es wichtig als Jäger eigentlich, Tiergeräusche zu imitieren oder die auch imitieren zu können?
Also jetzt beim Wildschwein weniger. Also ansonsten ist es natürlich schon sinnig, wenn man zum Beispiel das Reh nachmachen kann, fiepen, siehe das zum Beispiel, oder Mäuseln mit einer kleinen Pfeife kann man den Fuchs halt mit anlocken. Mhm. Ja, den Hirsch kann man auch mit dem entsprechenden Hirschruf. Also ist schon bei einigen Sachen sinnig, aber im Wildschwein halt gibt es sowas
nicht. Das wird auch tatsächlich gemacht. Also ich kann mich erinnern, als wir Jugendliche waren, da hatten wir einmal im Jahr so um die Weihnachtszeit bei dem Opa eines Freundes immer gefeiert. Und der war Jäger und dann irgendwie so um Mitternacht rum hat er dann immer so eine Büchse rausgeholt aus dem Schrank und hat dann irgendwie so ein Hirschgeräusch imitiert. Wir haben dann immer das eigentlich für das Aufbruchssignal gehalten. Er wollte uns wahrscheinlich loswerden. Aber es wird tatsächlich genutzt dann.
Ja, natürlich.
Und die Tiere reagieren dann drauf.
Ja, das ist der Sinn und Zweck der Sache. Also in diesem Fall beim Hirschruf ist es so, dass man halt einen anderen männlichen Hirsch halt eben imitiert. Und um so halt eben den Rivalen anzulocken.
Gut, also man nehme eine Kaffeebüchse und ja, und macht da ein entsprechendes Geräusch. Können Sie nachher vielleicht nochmal vormachen für die Hörer, die vielleicht auch mal einen Hirsch sehen wollen und sich dann in die Natur begeben, um denjenigen anzulocken. Wildschweine werden immer häufiger. Das ist eigentlich das Thema heute. Der Normalverbraucher, der merkt das an den Meldungen des ADAC und auch so in den Nachrichten, dass immer häufiger Wildunfälle passieren. Vielleicht ist das auch nicht ganz richtig. Können Sie ja vielleicht noch korrigieren. Gibt es tatsächlich so viel mehr Wildschweine als vorher, denn sie rücken uns auf den Pelz.
Ja, auf alle Fälle. Also man kann, gehen wir jetzt mal von Mecklenburg-Vorpommern aus, direkt nach dem Krieg oder also vor dem Krieg, so muss man es sagen, wo man kann ja die Dichte von Wildschweinen eigentlich hauptsächlich nur an der Strecke, also an dem, was erlegt wird, also von daher mutmaßen. Und vor dem Krieg waren es halt circa 6.000 Schweine in Mecklenburg-Vorpommern und wir sind jetzt, also vor 2 Jahren, oder vor 3 Jahren, waren wir schon bei 76.000. Also da ist ein extremer Anstieg vorhanden und zwar nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, sondern in jedem Bundesland in Deutschland, also entsprechend starke Anstiege und auch in ganz Mittel- und also Zentraleuropa ebenfalls.
Und woran liegt das?
Da gibt es verschiedene Ursachen. Also da gibt es halt eben Theorien. Eines natürlich die, dass sich die Nahrungsgrundlage völlig verändert hat durch die Intensivierung der Landwirtschaft. Das ist ganz sicher. Und das andere ist, man geht auch davon aus, dass der Klimawandel da schon entsprechend auch Einfluss drauf hat, weil die Winter milder werden und so die Überlebenswahrscheinlichkeit von Frischlingen natürlich deutlich höher ist und auch die Konstitution der weiblichen Tiere dementsprechend gut ist, dass sie erstmal sehr frühzeitig in die Reproduktion mit eintreten und dass eben entsprechend viele Frischlinge gefrischt werden, wie man das in der Jägersprache sagt, und auch entsprechend viele Frischlinge dann durchkommen.
Mhm. Und was fressen die so? Was ist da eigentlich ausschlaggebend, dass die so ein hohes Nahrungsangebot haben in letzter Zeit?
Also das ist das Hauptproblem und das sind ja wahrscheinlich auch relativ vielen Leuten schon bekannt, das ist natürlich der Maisanbau, der entsprechend stark geworden ist schon für die Silierung, also für die Rinderversorgung. Aber in den letzten 10 Jahren gibt es ja diesen Boom mit den Biogasanlagen und da hat sich dann der Maisanbau entsprechend nochmal sehr doll verstärkt. Und das bedeutet halt große Felder, wo man erstmal schlecht die Schweine bejagen kann und natürlich halt eben auch eben die Nahrungsgrundlage ist eben entsprechend da.
Es gibt so Bilder, die geistern durch die Medien, wo also Menschen dann höhere Orte aufsuchen, Laternenmaste oder was da gerade in der Nähe ist. Ich gehe jetzt beispielsweise abends irgendwie in der Dämmerung nochmal was einkaufen und da kommt ein Wildschwein. Was mache ich da?
Ja, auf alle Fälle ruhig verhalten und erstmal nicht zu große Angst haben. Das ist schon mal ganz wichtig, weil es ist eigentlich selten, dass es dazu Übergriffen kommt oder eigentlich fast ausgeschlossen, zumindest was die Menschen angeht. Und einfach sich ruhig verhalten, umdrehen und langsam weggehen. Auf alle Fälle nicht jetzt irgendwie schreiend dem Schwein entgegenlaufen. Das würden wahrscheinlich eh die wenigsten machen. Genau, also ja, und besonders was wichtig ist natürlich, wenn man so kleine Frischlinge sieht, die sollte man noch nicht unbedingt in die Hand nehmen, weil da sitzt immer jemand, der deutlich größer ist dahinter.
Gut, das hatten wir auch noch in der Schule gelernt, da kann sich wahrscheinlich auch jeder noch dran erinnern. Wir haben gerade erfahren, dass es immer mehr Wildschweine gibt und im Einspieler vorhin, die Anwohner konnten auch darüber berichten, was die Wildschweine so anrichten. Die wühlen dann ganze Spielplätze um und auch Grünanlagen und so weiter. Was sind eigentlich sonst noch die Probleme? Warum müssen wir dieses eigentlich als Problem betrachten?
Na, das Hauptproblem ist eigentlich, was derzeit besteht, das Problem mit den Schäden. Ne? Also die entstehen durch Wildschweine, hauptsächlich auf Grünanlagen. Aber ein anderes Problem ist immer noch die Angst vor der Schweinepest, basierend eben darauf, dass die Populationsdichte ja sehr hoch ist. Und wenn dann die Schweinepest ausbricht, wird sie sich halt sehr schnell ausbreiten. Und da haben natürlich gerade eben die Landwirtschaft hat unglaublich Angst vor, dass so eine Schweinepestwelle auftritt.
Und jetzt gibt es ein Forschungsprojekt, das läuft seit einem halben Jahr, ist das richtig?
Oder? Seit 4 Monaten.
Seit 4 Monaten. Wer ist da eigentlich der Initiator? Wer steht dahinter? Was sind die Ziele?
Ja, also die Auftraggeber, so kann man das ja sagen, ist halt eben die Hansestadt Rostock sowie das Landwirtschaftsministerium. Und es geht eben darum, dass die Uni Rostock versuchen soll herauszufinden, wie oder welche Möglichkeiten man eventuell hat, dem Problem Herr zu werden. Also, dass man sozusagen nachhaltig die Bestände senkt.
Da muss es ja schon irgendeine Hypothese geben wahrscheinlich, wenn man da irgendwie rangeht an so eine Forschungsaufgabe, hat man da irgendwie schon so eine grobe Idee?
Ja, also das, die Hauptarbeit, die derzeit betrieben wird, ist halt eben das Fangen der Schweine und diese zu besendern, um halt zu erkennen, wo sich die Schweine tagsüber, also auch nachts aufhalten, also wo sie die Ruhestätten sind, als auch eben die Bereiche, wo sie Nahrung zu sich nehmen. Das nächste ist dann halt eben, dass man auch Migration, also siehe, wenn sie weiter wandern, dass man das zum Beispiel erkennen kann. Und dass man eventuell sagen kann, dadurch, dass sie auch markiert sind und wir auch mit Fotofallen arbeiten, wie hoch in etwa die wirkliche Populationsdichte ist, dass man da ein bisschen was zu sagen kann dann nachher. Ja, das sind so die Hauptarbeiten, die derzeit anliegen und da wollen wir mal warten, was an Ergebnissen kommt.
Wie viele Leute arbeiten daran mit?
Also derzeit bin ich als Projektleiter die Hauptperson, dann sind derzeit, also ein Masterstudent, der derzeit direkt in Arbeit ist und es kommt jetzt noch eine Masterstudentin dazu und noch 2 Bachelorstudenten.
Und die haben alle keine Angst vor dem Schwein?
Denn nee, das ist Grundvoraussetzung dafür.
Man nähert sich dem Schwein auf bedrohliche Weise, also man bedroht das Tier vielleicht weniger als eher umgekehrt, aber man kommt dem Schwein doch recht nahe, denn ja. Das Besendern, das heißt, das Schwein wird mit einem Sender ausgestattet, wie läuft das ab?
Ja, das ist, man kommt den Tieren wirklich sehr nahe, das ist halt der Fall, weil die eben in großen Kastenfallen gefangen werden und je nachdem, was wie ein Schwein das ist, werden sie, also gerade Frischlinge und Überläufer, das sind Schweine, also Überläufer sind die Schweine, die 1 bis 2 Jahre alt sind. Und halt eben die Keiler, die werden mittels eines Abfangkasten der Falle entnommen und werden dann fixiert in diesem Abfangkasten, so dass man den Ohrmarkensender und Ohrmarken anlegen kann. Die ausgewachsenen Bachen, das sind eigentlich die, auf die wir es hauptsächlich abgesehen haben, die werden innerhalb der Falle immobilisiert, also in Narkose gelegt.
Mit einem Blasrohr oder?
Ja, mit einem Blasrohr im Narkosegewehr.
Tatsächlich. Hm.
Und da geht's halt darum, das sind die einzigen Schweine, denen wir richtige Halsbänder umlegen können, basierend darauf, weil die halt ausgewachsen sind und nicht wie die Keiler zum Beispiel im Jahresverlauf im Körpergewicht so doll variieren. Und dadurch ist es möglich, denen Halsbänder anzulegen, um da so, also diese Halsbänder sind GPS-Halsbänder. Also das bedeutet, da wird mit GPS-Technik gearbeitet und das zieht unglaublich Energie und darum muss man Halsband haben. Das kriegt man nicht in einen Ohrmarkensender.
Der Anästhesist im Krankenhaus, das ist ja eine ganz wichtige Person. Ne? Der muss ja dann dafür sorgen, dass die Leute, die operiert werden, nicht vor Ende der Operation wach werden. Wie schätzen Sie denn die Dosis ein, die da so gebraucht wird?
Ja,
ist da schon mal so ein Wildschwein wach geworden vorher?
Ja, das ist uns schon passiert. Also das ist natürlich dann immer eine ziemlich heiße Sache, weil man möchte natürlich schon diesen Sender an das Schwein bekommen und es geht ja eben auch darum, dem Schwein so wenig Stress wie möglich zu verursachen und von daher muss man auch aufpassen, dass man nicht überdosiert und man muss halt eben einen Blick dafür haben, wie schwer das Schwein in etwa ist, dann die Dosierung schätzen und dann halt eben das Medikament verabreichen. Und wenn das halt eben ein bisschen wenig ist, dann kann es halt eben passieren, dass das Schwein frühzeitig aufwacht. Und das ja war eben schon mal der Fall. Und da muss man natürlich schnell zusehen, dass man fertig wird. Und ja, es war dann so, dass wir nachher zu viert auf der Falle gesessen haben, weil das Schwein halt sich um die Falle bewegte.
Und die Falle ist etwas größer als eine Hundehütte.
Nein, die sind 2x3 Meter. Und 1,20 Meter hoch. Genau. Hoch genug zumindest, dass das Schwein nicht draufsteigen konnte.
Ja, Sie versuchen mit dieser Besenderung die Wege sozusagen der Wildschweine zu verfolgen und auch rauszukriegen, wie viele das so gibt. Wo halten sich denn die Wildschweine hier in und um Rostock auf?
Ja, also die Schweine, die wir bis jetzt besendet haben, also wir haben ja angefangen in Markgrafenheide, weil sich das halt eben als erster Bereich am meisten anbot. Da ist es halt so, dass die Schweine tagsüber sich zum Beispiel im Hüttelmoor oder in den Schilfgebieten zwischen Markgrafenheide und den Spülfeldern aufhalten oder halt auch im Wald, aber meistens eigentlich in den Schilfbereichen und nachts über dann zumindest die eigentlichen Problemschweine sich ins Dorf oder in den Ort hineinbegeben und teilweise auch tagsüber zum Beispiel auf dem Zeltplatz im Hundewald oder auf der Kompostanlage vom Zeltplatz sich dann da auch tagsüber aufhalten und da halt eben ja schlafen.
Also im Beisein der Bevölkerung, die dort also zeltet. Das heißt, die können die auch sehen dann, oder?
Ja, also nachts, nachts kann man die sehen. Also es war wirklich so, dass die dann auch mal relativ früh versuchten dann von diesem vorderen Bereich des Zeltplatzes unter den Schranken durchzugehen. Und da habe ich mich dann auch hingesetzt und hatte versucht, mittels Narkosegewehr auch ein Schwein zu immobilisieren, was nicht funktionierte, aber die Schweine gehen dann da wirklich so auf 10, 15 Meter an einem vorbei.
Wenn man das jetzt alles weiß, wie also die Wege der Schweine sind und wie viele das gibt, dann muss es ja irgendeine Konsequenz geben. Managementplan, sage ich mal als Stichwort.
Ja.
Was kann man darunter verstehen? Geht das auch gut aus fürs Schwein oder läuft es darauf hinaus, dass die Schweinedichte reduziert wird?
Ja, das ist, muss man ganz klar so sagen. Es geht darum, dass der Schwarzwildbestand runtergefahren wird, ne? Und natürlich geht das für das Schwein dann sozusagen nicht gut aus, weil eben die Erlegung dann eben ja anliegt. Aber es geht darum, dass man den Schwarzwildbestand auf ein Niveau bringt, wo man sagen kann, dass es sowohl fürs Schwarzwild als auch eben für den Menschen erträglich ist.
Könnte dann eigentlich die Wiedereinführung des Wolfes so als natürlicher Feind, ist der Wolf überhaupt ein natürlicher Feind des Wildschweins?
Muss ich mich fragen? Auf alle Fälle.
Also, Abhilfe schaffen?
Dazu muss man sagen, der Wolf wird sich zuerst mit Reh- und Rotwild befassen, bevor er an das doch relativ wehrhafte Wildschwein rangeht. Also das ist ja auch eine Schutzfunktion zum Beispiel von den Wildschweinen, dass sie diese Rotten bilden. Und an sich ist sogar gerade der Wolf mit einer der einzigen, die wirklich auch an so einen größeres Schwein halt eben rangehen könnten. Ne? Aber ob jetzt der Wolf sich gerade in den Bereichen jetzt von Rostock zum Beispiel dann ansiedeln wird, ist doch ziemlich fraglich.
Herr Dr. Zoller, wie ist das eigentlich mit dem Wildfleisch? Können wir das eigentlich als Ökofleisch betrachten oder bezeichnen?
Ist es schwer zu sagen. Also an sich natürlich schon, weil es kommt natürlich eben aus der freien Wildbahn und wächst natürlich auch entsprechend langsamer ab als die normalen Hausschweine. Man muss aber dazu sagen, dass sie halt eben ganz normales Getreide oder der wie Mais oder auch die anderen Getreidesorten halt eben zu sich nehmen. Und das ist halt eben, sagen wir jetzt, kein Biogetreide. Aber ansonsten ist es natürlich schon, also es ist halt Wildfleisch.
Mhm. Ne? Aber sie werden nicht geimpft?
Nein. Es ist also, was das angeht, kann man auch schon mal sagen, die haben natürlich keinerlei veterinärmedizinische Behandlung. Von daher, genau, auch was ganz Natürliches. Keinerlei Medikamente drin, nichts.
Wenn man jetzt eigentlich auf die Jagd geht und da so ein Stück Wild erlegt, darf man das eigentlich für sich behalten? Wie läuft das eigentlich?
Ja, es kommt immer darauf an, wie halt die Jagd da geregelt ist. Wenn man halt der Pächter eines Jagdreviers ist, dann gehört einem natürlich auch das Wild, was man da erlegt. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Begehungsschein in der Forst hat, dann ist das Wild, was man da erlegt, halt Eigentum des Forstamtes. So, oder wenn man Jagd das auch bei einer privaten Jagd ist, dann ist es immer derjenige, der das Jagdrecht da ausübt oder der das Jagdrecht hat, dem gehört das dann.
Also wenn man so ein Wildschwein hat, dann braucht man also eine ziemlich große Tiefkühltruhe oder Freunde oder wie verteilt man dann das Wildbret?
Ja, man muss es ja erstmal auch entsprechend, es soll ja einige Tage abhängen in einer Kühlzelle, wird dann halt eben entsprechend zerlegt in die Einzelteile und dann genau, dann friert man es ein. Man kann es natürlich auch zum Wildhändler bringen und eben so veräußern oder halt genau, man kann es dann halt eben verschenken innerhalb der Familie.
No. Aber man braucht irgendwas Kühles dann, ne? Also es muss schnell in eine Kühlzelle. Also im Sommer ist die Jagd dann auch nicht so angesagt oder wie ist das?
Doch, nein, das ist halt eben notwendig, dass das Wild innerhalb von relativ kurzer Zeit eben in kühlen Zustand kommt, damit es halt eben nicht verdirbt. Und ist das so geregelt, dass überall entsprechende Kühlzellen vorhanden sind, ganz Jahres, ne? Weil eben gerade wenn es eben auch um Rehwild und Rotwild geht und natürlich auch Schwarzwild, wenn man halt eben auch bei 30 Grad ein Stück Wild erlegt, dann muss man halt eben auch das irgendwie kühl unterbringen können und das ist an sich, die Infrastruktur dafür ist geschaffen.
Gibt's eigentlich noch genügend Jäger?
Ja, kann man so sagen. Es ist natürlich.
Also keine Nachwuchsprobleme oder sowas?
Möchte ich nicht sagen, nein. Also es gibt viele Jäger, die halt eben auch entsprechend oder viele junge Jäger, die sich also, die Jagdprüfung machen. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass die Jägerschaft immer eher doch relativ alt ist, so muss man sagen.
Wie viele Waffen haben Sie zu Hause?
Ich habe zu Hause fünf.
Fünf?
Fünf.
Die braucht man auch.
Nicht unbedingt.
Dazu noch einen großen Dolch oder sowas?
Ja, sowas hat man natürlich dann auch dabei, gerade wenn es halt eben um Drückjagden oder sowas geht.
Besten Dank für die Beantwortung all meiner Fragen. Also ganz besonderen Dank fürs Hiersein, Herr Dr. Zoller. Schönen Heimweg noch.
Ich bedanke mich.
Ich bedanke mich auch bei den Hörerinnen und Hörern.